Vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Es ist ein Vorrecht, wenn man im Namen von Jesus Christus zusammen sein darf, sein Wort zu lesen. Und wir haben es auch vorhin im Gebet bedacht. Es ist das Wichtigste, was ein Mensch machen kann, sich mit dem heiligen Wort Gottes zu beschäftigen. Und ja, ich möchte sehr, sehr gerne mit euch heute ein Thema anschauen. Und ich habe es unter die Überschrift gestellt, wenn wir im Leben an unsere Grenzen stoßen. Und ich bin davon überzeugt, wenn ich mich umschaue, inklusive mir, dass wir wahrscheinlich alle irgendwo schon an Grenzen gestoßen sind, Grenzen in unserem Leben auch empfunden haben, nicht mehr weiter wussten, wie auch immer. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr aktuell. Wir kommen gerade von Ostern. Ostern hallt noch so nach. Und in Johannes 11, Vers 25 heißt es, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich ist für uns Christen ja Ostern jeden Tag. Es ist ja nicht nur einmal im Jahr im Kalender, auch wenn es natürlich das höchste Fest ist, aber es ist ja eigentlich jeden Tag. Jeden Tag dürfen wir aufstehen, dürfen unsere Augen öffnen, wenn der Herr uns geweckt hat, durch den Wecker oder durch Lärm oder durch die Gewohnheit oder was auch immer, dürfen wir eigentlich sofort sagen, Herr, ich danke dir, dass du lebst. Herr, ich danke dir, dass du mich erlöst hast, dass du mich erkauft hast und dass ich dein bin. Führe mich durch diesen Tag. Das dürfen wir jeden Tag und damit ist eigentlich jeden Tag Ostern für uns. Das Wichtigste in unserem Leben. Und ich habe mich daran erinnert, als Jesus rief, es ist vollbracht, das ist ja dieser bekannteste Schrei oder Ausruf der Weltgeschichte, des ganzen Universums, als er in Johannes 19, Vers 30 rief, Tetelestai oder eben es ist vollbracht, wie es deutsch in der Bibel übersetzt ist, war das ja viel mehr als ein Ruf in die Ohren derer, die dort gestanden haben, die dort gesessen haben, die von der Ferne zugehört haben. Es war ja viel mehr als das. Es war der Ruf des Sieges und der erschallte von Golgatha, vom Kreuz. Deswegen haben wir ja in unseren Räumen diese Kreuze hängen. Der erschallte ja durch das ganze Universum. Das ganze unendliche Universum vernahm diesen Siegesschrei. Es ist vollbracht. Versöhnung ist möglich durch das Opfer von Golgatha. Und das wurde dann besiegelt durch die Auferstehung. Die Auferstehung war das Siegel auf dem Sieg vom Kreuz. Und das ist etwas, was uns jeden Tag begleitet. Und ich sag's einfach, normalerweise spricht man da nicht über Alter, aber ich bin in meinem 46. Lebensjahr und je älter ich werde, desto wichtiger wird mir diese Grundlage. Das Wichtigste überhaupt. Besonders in Phasen, wo ich an meine Grenzen komme. Christus ist für mich gestorben und auferstanden. Und das ist auch das, was Charles Spurgeon gesagt hat. Auf dem Sterbebett zum Beispiel zählt nur noch ein Fakt. Christus ist für mich gestorben und auferstanden. Da verliert alles andere an Bedeutung. Das ist die Basis. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder an diese Grundlage erinnern. Oft vergesse ich das, Oder bin geneigt, das nicht so sehr in das Zentrum meines Lebens zu rücken, zumindest von meinem Alltag her, besonders dann, wenn es mir gut geht. Aber wenn dann Herausforderungen kommen, wenn vielleicht auch Schmerzen kommen, wenn Anfechtungen da sind oder sogar Anfeindungen von anderen Menschen, dann besinne ich mich wieder zurück auf diese Basis, auf den Grund. Und vielleicht ist es ein Geheimnis, dass der Herr manchmal in unserem Leben Dinge zulässt und manchmal auch sendet durch seine Souveränität, weil er uns zurückholen möchte auf die Basis, auf das Wesentliche, auf das, worum es in unserem Leben, in meinem Leben wirklich geht. Und ich habe uns zwei Texte mitgebracht. Wir werden sehen, ob wir den zweiten Text noch lesen. Zwei Texte mitgebracht, die uns zu diesem Thema sehr viel sagen. Ich nenne nochmal das Thema, wenn wir im Leben an unsere Grenzen stoßen. Und ich habe zwei Texte rausgesucht, die uns einen Einblick geben in zwei Situationen im Alten Testament, die uns mit hineinnehmen in das Leben von Menschen, von Einzelpersonen und auch von einem ganzen Volk, also Israel, und wo die einzelnen Personen oder auch das ganze Volk in Grenzsituationen gewesen sind. Das heißt also in Lebenssituationen, die sie extrem herausgefordert haben. Und ich glaube, dass wir aus diesen Texten für unser Leben ganz viel lernen können. Ich bin davon überzeugt, die Bibel ist das lebendige Wort Gottes und sie spricht von Anfang bis Ende von Christus. Wie es Luther auch einmal gesagt hat, die ganze Schrift treibt Christus. Also wir haben immer das Kreuz im Zentrum. Und ich lese uns mal die erste Stelle jetzt. Und zwar geht es um die Begebenheit von Abraham, wo er den Auftrag von Gott bekam, seinen Sohn darzubringen als Opfer. Das ist eine sehr zu Herzen gehende Geschichte. In 1. Mose 22 lese ich uns mal die ersten Verse dieses Kapitels vor und wahrscheinlich werdet ihr diesen Text kennen. Und ich glaube, wenn man ihn auf sich wirken lässt, dann wird er uns ganz lebendig. Dann wird er uns sehr herzerwärmend sein und auch in unser Leben hineinsprechen. 1. Mose 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer an seine Hand, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Und er antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer anstelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort: Der Herr wird dafür sorgen. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Kennt ihr die Geschichte? Wahrscheinlich ja. Natürlich. Abraham wird als Vater des Glaubens bezeichnet. Sein Vertrauen auf Gott wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Er glaubte Gottes Zusagen in seinem Leben. Und das ist auch heute noch so. Wer glaubt, hat ewiges Leben. Wer glaubt, ist gerechtfertigt, ohne Werke. Und das ging bei Abraham los und setzte sich durch bis in die heutige Zeit. Gerechtfertigt aus Glauben allein. Aber wisst ihr, manchmal stehen in unserem Leben Prüfungen bevor. So wie bei Abraham. Wir haben gelesen, dass Gott den Abraham prüfte, um zu sehen, wie weit er im Glauben war. Und das ist immer der Sinn von Prüfungen in unserem Leben, wie weit wir im Glauben sind. Unser Sohn, der ist gerade in der Prüfungsvorbereitung, also zwei unserer Söhne eigentlich, der eine Abschluss 10. Klasse, er muss jetzt lernen, er ist der Meinung, muss man nicht so unbedingt, aber wir sind der anderer Meinung, also er muss sich hinsetzen und lernen, dass er den Abschluss für die 10. Klasse jetzt gut absolviert. Und unser zweiter Sohn, der ist gerade Ende des 3. Lehrjahres zum Pflegefachmann im Krankenhaus in Niesky und der muss noch mehr lernen. Und was ist denn der Sinn des Lernens, dass sie vorbereitet in diese Prüfung gehen können? Und was ist der Sinn der Prüfung, dass sie daraus, ich sag's mal mit dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass sie gestärkt daraus hervorgehen, weil sie die Prüfung bestanden haben? Weil, um den Schulabschluss zu nehmen oder den Abschluss der Lehre, weil sie dann ein Zeugnis in die Hand bekommen, womit ihnen dann, wenn der Herr Gnade schenkt, neue Türen geöffnet werden können, was sie dann machen können im Leben. Eine Ausbildung beginnen oder eben dann den Beruf beginnen, den sie gelernt haben. Und in ähnlicher Weise ist es auch mit Prüfungen in unserem Leben. Wir kriegen kein wirkliches Zeugnis in die Hand. Aber Gott möchte in gewisser Weise prüfen, was wir in unserem Glaubensleben gelernt haben, was wir verinnerlicht haben. Und verinnerlicht haben wir erst dann etwas, wenn es in unserem Leben wirklich sichtbar wird, wenn es in unserem Lebensalltag zum Tragen kommt, wenn wir die Dinge anwenden. Und wann sind wir denn besonders herausgefordert, die Dinge, die wir gelernt haben, anzuwenden? Nicht in guten Zeiten, sondern in Zeiten, die eben wirklich herausfordernd sind. In Prüfungszeiten. In Phasen, wo wir manchmal mit dem Rücken zur Wand stehen und wo wir uns dann besinnen sollen, was habe ich denn gelernt? Vertraue ich jetzt wirklich auf Gott? Oder fange ich wieder an, Kraft meiner eigenen Wassersuppe die Dinge in die Hand zu nehmen? Prüfungszeiten sind dazu da, dass wir erkennen, wie weit wir im Glauben sind. Und so war es auch hier. Der Text beginnt ja damit. Es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Und das Interessante ist, wenn wir diesen Text lesen und vielleicht noch vor Augen haben, letztendlich geht es gar nicht darum, dass Gott sieht, wie die Prüfung ausgeht. Durch seine Allwissenheit, durch seine Souveränität und Allmacht weiß er sowieso. Es ist vielmehr für uns, für Abraham oder für mich, dass ich daraus gestärkt hervorgehen kann, Gott die Ehre gebe, weil ich ihm vertraut habe in dieser Prüfungszeit und letztendlich im Glauben wachse, weil ich diese Prüfungsphase bestanden habe. Das ist eigentlich dann der Schwerpunkt. Gott, wenn es auf Gott alleine angekommen wäre, hätte er Abraham nicht hätte prüfen müssen. Er wusste sowieso, was rauskommt am Ende. Und das weiß er auch bei uns. Aber er tut es letztendlich für uns, um uns etwas Gutes zu tun, auch wenn uns das in diesem Moment nicht schmeckt, nicht gefällt, seltsam vorkommt, komisch vorkommt. Manchmal fragen wir uns, Herr, wo bist du? Hast du mich verlassen? Und lass dir das vorweg schon sagen, lass dich ermutigen. Gott wird dich, wenn dein Vertrauen auf Christus ist, wenn du Gottes Kind bist, wird Gott dich niemals verlassen. Du bist sein Kind. Und weißt du, warum er dich niemals verlässt? Weil er am Kreuz seinen eigenen Sohn verlassen hat. Deswegen wird er dich nie verlassen. Weil sein eigener Sohn, weil Jesus in die tiefste Verlassenheit ging. Für dich. Damit du nie mehr verlassen sein musst. Deswegen wird der Herr ein Kind Gottes nie verlassen. Das ist so ermutigend, das ist so tröstend. Aber versetzen wir uns mal in diese Lage hier hinein, in diese herzzerreißende Szene. Dazu ist es wichtig, dass wir wissen, dass Abraham seinen Sohn Isaak, den er hier opfern sollte, lange vorher erbeten hatte. Er und seine Frau Sarah waren im sehr fortgeschrittenen Alter. als sie ihren Sohn Isaak bekamen. Es war der verheißene Sohn. Und sie hatten schon alle Hoffnung aufgegeben, dass jemals Nachkommenschaft entstehen kann, aus den eigenen Ländern sozusagen von Abraham, weil das Alter einfach vorbei war. Bei beiden, bei Sarah und bei Abraham, bei allen beiden. Und dann gibt Gott Abraham, nachdem er ihn besucht hat, das Versprechen, ich komme in einem Jahr wieder und du wirst Vater werden. Und dann ist dieser ersehnte Sohn da und die ziehen ihn auf in der Furcht Gottes. Sie wissen, das ist der geschenkte Sohn, der uns zugesagt worden ist. Und die ganze Nachkommenschaft des Volkes hängt letztendlich an diesem Sohn. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Auf einmal hörst du, nimm diesen Sohn, den ich dir gegeben habe, wo die ganze Verheißung, das ganze Versprechen drauf liegt, und opfere ihn. Wir können uns das so nicht wirklich vorstellen, aber zumindest hineinversetzen, weil von niemandem von uns wird sowas verlangt, dass ich meinen Sohn jetzt nehmen soll und opfern soll. Das wird von mir nicht verlangt, von Gott. Aber hier in dieser Situation, natürlich weil es auch ein Vorschatten ist auf dem Vater im Himmel, der seinen Sohn nicht verschont hat. Es sind Vorschatten auf das Kreuz, aber hier ist es so, dass Gott den Abraham prüfte, genau mit dieser Sache, die er ihm eigentlich zugesagt hat und ihm jetzt augenscheinlich wieder nehmen will. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Kannst du dir vorstellen, dass Abraham dachte, verhöre ich mich jetzt? Habe ich irgendwie was missverstanden? Habe ich irgendwie was falsch verstanden? Herr, wozu? Herr, warum? Herr, wie kannst du das von mir verlangen? Vielleicht hast du das in deinem Leben auch schon so erlebt, solche Momente, wo von jetzt auf gleich, das war ein Moment von jetzt auf gleich, nach diesen Dingen, da war alles im Fluss, kann man sagen, erstmal, und auf einmal kommt dieses Stoppschild und der Abgrund steht bevor, zumindest aus der Sicht Abrahams oder aus der Sicht der Familie. Hast du das auch schon erlebt? Ganz plötzlich, in deinem Leben, tut sich vor dir ein Abgrund auf. Du hast nie damit gerechnet. Kommst in Grenzsituationen, bist vielleicht beim Arzt, hast überhaupt nicht gerechnet mit dem, was an Diagnose kommt. Oder eine Anfechtung auf Arbeit, verlierst deine Arbeitsstelle ganz plötzlich. Wir haben in unserer Gemeinde etliche, denen ist das einfach passiert, Anfang der 90er Jahre. Von jetzt auf gleich. Nie damit gerechnet. Oder andere Dinge in deiner Familie vielleicht. Bei deinen Kindern. In deiner Verwandtschaft. Plötzliche Todesfälle. Oder was auch immer. Unser ganzes Leben ist eigentlich gepflastert mit solchen Dingen. Von auf und ab. Das ist unser Glaubensleben. Und du hast ja auch die Frage gestellt, Herr, warum? Was ergibt das jetzt für einen Sinn? Zurück zu Abraham. Erst bekommen wir im hohen Alter diesen versprochenen Sohn. Wir ziehen ihn auf in der Furcht des Herrn. Wir bringen ihn alles bei. Wir übergeben ihm die Nachkommenschaft sozusagen, dass er die Familie weiter leitet und führt und für uns sorgen wird, wenn wir nicht mehr können und so weiter und so weiter. Und wir wissen natürlich auch, dass das Volk Gottes in dieser Linie weitergehen soll. Und auf einmal hört Abraham diese Aufforderung. Jetzt soll er seinen Isaak opfern. Für was soll das gut sein? Ich verstehe es einfach nicht. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben, am Anfang meines Glaubenslebens, ist mir das nicht so bewusst gewesen, aber jetzt, nach etlichen Jahren, habe ich auch rückblickend etliche solche Situationen gehabt. Ich habe oft gesagt, Herr, ich verstehe es gerade nicht. ich weiß nicht, wozu das jetzt gut sein soll. Das lief doch eigentlich gerade wunderbar geradeaus. Und plötzlich geht's nach rechts oder nach links oder sogar zurück, zumindest aus meiner Sicht. Und da ist mir Abraham hier ein ganz großes Vorbild, denn das wird in diesem Text auch deutlich. Er wusste nicht, was ihn erwartete. Er wusste es nicht, aber er vertraute auf Gott. Er vertraute. Er sagte: Herr, ich verstehe es nicht, aber ich muss meine Gedanken gefangen nehmen, wie es Paulus mal sagt, im 2. Korintherbrief, die Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und ich muss mich besinnen. Ich weiß, dass ich das gerade nicht begreife und nicht verstehe, aber ich weiß, dass du im Regiment sitzt. Und ich weiß, dass du keinen Fehler machst. Und deswegen vertraue ich dir, auch wenn ich es nicht verstehe. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Und das ist auch das Geheimnis des Glaubens bei Abraham. Es gibt in den Sprüchen einen Text, den ich sehr gerne lese, aber der für mich trotzdem immer wieder eine große Herausforderung bleibt. In Sprüche 3, Vers 5 heißt es: Vertraue auf den Herrn. Das ist die Aussage, ja? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Und dann sagt er in Vers 6 Salomo, was ich nicht tun soll. In Vers 5b geht es schon los: Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Das ist ja in solchen Situationen immer typisch für uns alle. Wahrscheinlich auch für euch alle, für uns alle. Bei mir ist es auch so, dass wenn du in irgendeine Grenze stößt, an irgendein Hindernis, an eine Schwierigkeit, an eine Herausforderung, geht sofort das Denken los: Wie komme ich auf dem schnellsten Weg raus aus dieser Schwierigkeit? Das ist so in uns drin. Alle Hebel in Bewegung setzen, damit ich diese Schwierigkeit so schnell wie möglich hinter mir habe. Das ist in uns drin. Aber der Herr sagt: Darum geht's nicht. Lass deinen Verstand jetzt einfach mal beiseite und setz dein Vertrauen allein auf mich. Es ist zweitrangig, wie lange das jetzt geht. Es ist wichtig, dass du mir vertraust. Es geht nicht darum, und das musste ich in meinem Leben auch in ein paar Dingen schmerzhaft lernen, es geht nicht darum, aus diesen Perioden oder aus diesen Dingen, die mir nicht gefallen, so schnell wie möglich rauszukommen. Sondern es geht darum, in dieser Zeit möglichst viel zu lernen, was der Herr möchte. Und es dann, um dann gestärkt aus der Situation hinauszugehen. Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Und das ist das letztendlich, was wir bei Abraham finden. Dieses felsenfeste Vertrauen, obwohl sein Sohn gerade auf dem Altar liegt und er hat das Messer schon in der Hand. Können wir uns vorstellen, wie es sein Herz zerrissen hat? Und trotzdem der Glaube. Im Hebräerbrief wird Abraham aufgegriffen in der Wolke von Zeugen. Im Kapitel 11 müsste das sein, wo es heißt, dass Abraham davon überzeugt war. Da wird sein Glaube erklärt. Dass Abraham überzeugt war, dass wenn er Gott seinen Isaak darbringt, er ihn anschließend ins Leben zurückbringen kann, auferwecken kann zum neuen Leben. Das war sein Glaube. Deswegen war er bereit, das zu tun. Er war überzeugt, Gott ist der Gott des Lebens und wenn er schon will, dass ich meinen Sohn hier darbringe, wird er ihn mir zurückgeben, er wird ihn auferwecken aus dem Tod, weil er mir versprochen hat, dass aus ihm die Nachkommenschaft kommt. Und ich will dich bitten, halte bitte an den Zusagen Gottes fest, auch wenn alles dagegen spricht. Auch wenn alle Umstände, wenn alle Menschen gegen dich zu sein scheinen, halte trotzdem fest an Christus, an seinen Zusagen. So wie Abraham. Und dann kommt in Vers 12, haben wir gelesen, nachdem Gott gesehen hat, das Herz von Abraham gesehen hat, dass er bereit war, sein Liebstes zu geben, für Gott, rief er ihm zu, lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast um meinetwillen. Kannst du dir vorstellen, trotz des Glaubens, das ist eine Anspannungssituation gewesen, ohnegleichen, wie er aufgeatmet hat, jetzt fällt alles ab, Adrenalin runter, Blutdruck runter und total erschöpft von dieser mentalen Anspannung. Und dann fängt es an zu rascheln, wir haben das ja gelesen, es raschelt und er dreht sich um und im Dickicht sieht Abraham dieses Lamm, diesen Widder. Und dann ist dieser Widder gegeben als Stellvertretung für seinen Sohn. Stellvertretend. Er dreht sich um, erblickt den Widder, der sich mit seinen Hörnern darin verfangen hatte. Und das war mir so kostbar. Gott sorgt selbst für ein Lamm. Gott sorgt für ein Lamm. Und das ist ja das, wie wir von Ostern kommen, vom Karfreitag. Gott hat das Passahlamm gestellt. Gott selbst wurde Mensch in Christus. Und das schattet ja hier vor in 1. Mose 22. Gott sorgte für ein Lamm als Ersatzopfer für Abrahams Sohn. Manchmal fragt man sich, wie konnte Gott das verlangen von Abraham? Weil er selbst bereit war, seinen eigenen Sohn zu geben, ans Kreuz zu geben, damit wir leben können. Und das schattet hier vor. Isaak durfte am Leben bleiben, weil ein stellvertretendes Lamm für ihn geopfert worden ist. Und das ist das Kreuz von Golgatha, liebe Geschwister. Jesus handelt als unser Stellvertreter und Gott schüttet seinen Zorn wegen unserer Sünde über ihm aus, anstatt über uns. Ja, ihm sind gegeben die Schlüssel des Todes und des Hades. Und niemand, der auf Christus vertraut, dem wird jemals diese Tür zur Hölle aufgeschlossen werden, sondern die Tür zum Himmel. Und das ist das Kostbare, Wunderbare. Jesus ist dein Stellvertreter. Gott liefert also selbst das Lamm für dich und nimmt dieses hingegebene Leben des Stellvertreters an. Und das ist das, was ich uns heute auch sagen möchte. Wenn in deinem Leben momentan vielleicht sich alles zuziehen sollte, wenn dunkle Wolken über deinem Alltag stehen, ich weiß nicht, in welcher Situation du dich gerade befindest, was für herausfordernde Tage, wo du dich vielleicht gerade drin befindest oder die vielleicht auf dich warten sollten. Ich bitte dich, besinne dich auf die Grundlage, auf der du stehst, auf das feste Fundament. Weißt du, die Umstände in deinem Leben, die sind wie der Wind. Einmal von vorne, einmal von hinten, einmal von der Seite, manchmal von oben, manchmal von unten. Das ist ganz unterschiedlich. Aber das feste Fundament bleibt bestehen. Wir haben vorhin gerade gehört von Schlüsseln. Er hat die Schlüssel deines Lebens in der Hand. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Schlussstein. Er ist die Grundlage, auf dem du stehst. Und ich bitte dich von Herzen, nimm dir die Bibel, lies nochmal diese Geschichte, 1. Mose 22, und lass sie in dein Herz sprechen. Lass dich ermutigen von dem Glauben, der in Abraham war, und geh in die Herausforderungen deines Alltags. Und erinnere dich dran, dein Vertrauen liegt auf dem lebendigen Jesus Christus, der Himmel und Hölle, der die Schlüssel von Himmel und Hölle in seiner Hand hält, der die Mächte der Finsternis besiegt hat und der dich an die Hand nimmt und dich durch diese Prüfungsphasen deines Lebens durchführt. Amen.